Der Predigttext steht im Matthäusevangelium, Kapitel 2. Als die Weisen aus dem Morgenland nun den König Herodes gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Als sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und Gott befahl ihnen im Traum, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren. Und sie zogen auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Als sie aber hinweggezogen waren, siehe, da erschien der Engel des Herrn dem Josef im Traum und sprach: Steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und flieh nach Ägypten und bleib dort, bis ich's dir sage. Denn Herodes hat vor, das Kindlein zu suchen, um es umzubringen. Da stand er auf und nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich bei Nacht und entwich nach Ägypten und blieb dort bis nach dem Tod des Herodes, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht: Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Als nun Herodes sah, dass er von den Weisen betrogen war, wurde er sehr zornig und schickte aus und ließ alle Kinder in Bethlehem töten und in der ganzen Gegend, die zweijährig und darunter waren, nach der Zeit, die er von den Weisen genau erkundet hatte. Da wurde erfüllt, was gesagt ist durch den Propheten Jeremia, der da spricht: In Rama hat man ein Geschrei gehört, viel Weinen und Wehklagen. Rahel beweint ihre Kinder und wollte sich nicht trösten lassen, denn es war aus mit ihnen.
Liebe Freunde und liebe Geschwister, dieses Thema, was uns heute beschäftigen soll, Weihnachten vom Gesang der Engel bis zum, vielleicht können wir es nochmal neu einblenden, vom Gesang der Engel bis zum Massaker an Kindern. Die Geschichte, die wir gerade gehört haben als Text, ist der Hintergrund, nämlich diese Reise der Weisen, um den neugeborenen Jesus zu suchen und zu finden. Wenn nicht beide Geschichten zur Weihnachtsgeschichte gehören würden, der Gesang der Engel auf dem Hirtenfeld in Bethlehem und dieser Kindermord in Bethlehem, dann wäre es schockierend, über dieses zweite Erleben und Geschehen zu reden, heute in der Nachweihnachtszeit. Auf der einen Seite ein Blick in die Ewigkeit mit dem Gesang der Engel, den himmlischen Heerscharen, die zwar nur wenigen Zeugen erschienen sind auf dem Hirtenfeld, aber einen Glanz verkörpert haben, den sie noch nie gesehen haben, der einen Türspalt, die Ewigkeit öffnet und sich dann wieder schließt. Und dann die Rückkehr in den Alltag, in die Normalität des Lebens, in die Realität des Lebens. Und die hebt sie wieder auf den Boden der Tatsachen. Und ist das nicht bei uns auch so? Wir haben in den letzten Wochen viele Weihnachtsglückwünsche gehört, weitergegeben, Karten geschrieben, Weihnachtsansprachen gehört, im Weißen Haus, auf dem Vatikanischen Petersplatz oder im Schloss Bellevue. Und eigentlich ist der Tenor all dieser Ansprachen Friede auf Erden. Ein Wunsch, den wir weitergeben und den wir überall hören. Und wenn wir die Nachrichten anschalten, ist uns bewusst, viele Wünsche sind Wunschdenken. Der Mord an Kindern, ein Massaker an Kindern, kann ich nochmal die zweite Folie hören? Ja, wenn der, das Massaker an Kindern, ist das nicht etwas, was uns zutiefst berührt und erinnert an das, was wir heutzutage erleben, um uns herum? Es sind noch keine 2 Wochen her, hat sich ein ganz fürchterliches Ereignis in Peshawar in Pakistan ereignet. Eine Schule ist überfallen worden, 130 Schüler sind umgebracht worden. Oder bis heute fehlt uns jede Spur von den Mädchen dieser Mädchenschule in Nigeria, die entführt wurden, wer weiß wohin. Und immer sind es tiefgläubige Muslime, die es gemacht haben. Sie verstehen sich nicht als Verbrecher oder Terroristen, sondern als glühende, wahre, echte, gläubige Muslime. Das ist erschütternd. Das macht uns fassungslos. Und vielleicht hätte niemand von uns vor 20 Jahren gedacht, dass im Namen der Religion solche Untaten geschehen. Aber das ist Weihnachten, wie es dazugehört. Auf der einen Seite, das, was in der Ewigkeit geschieht, blitzt einmal kurzzeitig auf mit dem Gesang der Engel auf dem Hirtenfeld. Und dann erfasst es aber unsere Wirklichkeit, so wie wir sind. Unser Leiden im Persönlichen, aber vor allem auch all der Schrecken um uns herum. Es ist beides, was zusammenkommt. Das Wunder des Himmels begegnet den Wunden unserer Erde. Wir werden nachher das Lied singen, wo es in einer Strophe heißt, Krieg und Terror sind noch nicht vorbei. Und das ist uns nur zu bewusst, wenn wir an unsere Gegenwart denken. Aber das andere stimmt auch. Ein Fingerzeig Gottes in diese Welt hinein mit dem Engelgesang oder auch mit dem anderen Wunder der Jungfrauengeburt. Gott wird Mensch, aber auf übernatürliche Weise. Göttlich empfangen, aber menschlich geboren. Er ist Gottes Sohn und Menschensohn. Beides. Und das ist das, was in unsere Welt und uns Wirklichkeit einbricht. Nun haben wir es mit den Weisen zu tun auf der einen Seite und dann mit Herodes. In unseren Krippenspielen, auch in den Liedversen, die wir gerade gesungen haben, kommen immer wieder die Maria, die Engel, die Weisen und die Hirten zum Tragen. Seltener einmal der Hirte oder, wie es jetzt am Heiligabend sehr beeindruckend war, Kyrenius, der Gouverneur, ja. Aber ganz, ganz selten Herodes. Herodes der Große. So wird er genannt von der Geschichte und den Zeitgenossen. Er hat vieles für das Volk getan, mächtige Bauwerke errichtet, hat den Tempel ausgebaut. Und das hat ihm Ruhm und Ehre verschafft. Er hat die Festung Masada angelegt, also den Winterpalais in der Gegend hoch über dem Toten Meer. Eine unannehmbare Festung und eine geniale Konstruktion. Aber er war auch der große Schreckensherrscher und war nicht zimperlich. Er hat eine unter seinen vielen Frauen ermorden lassen. Ein Sohn wurde hingerichtet, der nicht tat, wie ihm gefiel. Und so ist nun diese Blutspur, die sich hier durch diesen Kindermord zeichnet, ein kleiner Mosaikstein in diesem Schreckensgebilde, das wir von der Nachwelt, in der Nachwelt von ihm kennen. Und wenn wir einmal vergleichen, die Weisen auf der einen Seite und Herodes auf der anderen Seite, dann könnte der Unterschied nicht größer sein. Wenn wir das an einzelnen Bibelstellen betrachten, wir haben es gehört vorhin in der Lesung, als die Weisen den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut. Und auf anderer Seite heißt es von Herodes, als er merkte, dass er von den Weisen betrogen war, wurde er sehr zornig. Bei den Weisen heißt es, als sie das Kind gesehen hatten, fielen sie nieder und beteten an. Und von Herodes heißt es, so sagt Gott es dem Josef im Traum, Herodes hat vor, das Kind zu suchen, um es umzubringen. Und schließlich wieder von den Weisen heißt es, als sie das Kind gesehen haben, sie taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und dagegen wieder Herodes, er ließ alle Kinder töten. Das sind alles buchstäblich die Verse und Worte aus diesem verlesenen Abschnitt. Und der Unterschied könnte nicht größer sein. Auf der einen Seite die Einstellung von Freude und von Zorn. Auf der einen Seite von Verehrung von Jesus, Anbetung, und auf der anderen Seite von Verfolgung von Jesus, vom ersten Lebenstag an. Auf der einen Seite Geschenke und auf der anderen Seite ein Gemetzel. Ja, ist das so schwarz-weiß in unserer Welt, wie es hier in diesem Fall in der Gegenüberstellung aussieht? Freund oder Feind, Nachfolger oder Verfolger, das scheint Jesus unter den Menschen zu scheiden. Jeder, der ihm begegnet, muss sich irgendwo auf der einen oder anderen Seite einrichten. Und das beginnt beim ersten Lebenstag, aber es geht weiter. Schon der Simeon, der auch eine Gestalt der Weihnachtsgeschichte ist und Jesus mit wenigen Lebenstagen auf den Arm nimmt, sagt von diesem Kind zu Maria, er ist gesetzt zum Fall und Aufstehen für viele in Israel. Also, es gibt Menschen, die werden sich ihm zukehren und das wird zu ihrem Aufstehen dienen. Es gibt andere, die werden sich abkehren und abwenden. Das wird zu ihrem Fall führen. Oder auch, glaube ich, nochmal das Wort von Simeon, wenig vorher oder nachher. Er ist ein Licht zu erleuchten die Heiden. Und auf der anderen Seite, er ist ein Zeichen, dem widersprochen wird. Beides gilt nebeneinander. Und das ist zur Genüge in den Geschichten im Leben Jesu vom ersten Lebenstag an bis weiterhin so gegangen. Und wenn wir uns das nochmal deutlich machen, zum Fall und Aufstehen vieler trägt das Leben Jesu bei und sein Anspruch und sein Reden. Auf der einen Seite sagt Thomas, der Apostel nach der Auferstehung, mein Herr und mein Gott. Und auf der anderen Seite heißt es von dem ersten Auftreten von Jesus in der Synagoge in Nazareth, sozusagen am ersten Sabbat, in dem er überhaupt gepredigt hat, sie stießen ihn zur Stadt hinaus, um ihn hinabzustoßen. Von den geheilten Aussätzigen kehrt einer zurück und der sagt, einer pries Gott und fiel auf sein Angesicht und dankte ihm. Das ist die Übereignung seines Lebens an Jesus, dem er sein Leben verdankt. Auf der anderen Seite die Pharisäer, die sich in der Predigt angesprochen fühlen, zu Recht angesprochen fühlen, sagen, sie werfen, heben Steine auf, um sie auf ihn zu werfen. Ja, und schließlich, wir wissen das alle, beim Einzug in Jerusalem sagt die Menge der Jünger, gelobt sei, der da kommt, der König in dem Namen des Herrn. Und wenige Tage später die Menge, die aufgestachelt ist vor dem Prozess vor Pilatus, weg mit dem, kreuzige ihn. Ja, man kann fragen, gibt es denn nur diese linke oder die rechte Spalte, wo wir uns einordnen können? Gibt es nicht auch einen großen neutralen Raum dazwischen? Müssen wir so schwarz-weiß sehen? Wenn wir an unser eigenes Leben denken, also ich an meins zuerst, dann sehe ich eine Kurve mit Schlingerkurs, eine kurvenreiche Strecke mit Phasen, die wirklich treu und Gutes im Glauben geführt haben und anderes, wo ich abgetrieben bin, wo ich mir Freiheiten genommen habe oder nicht mehr in der gleichen Ernsthaftigkeit Jesus nachgefolgt bin. Und immer wieder brauchen wir diese Kurskorrektur, brauchen wir Hinweise, die uns wieder zurückführen, die uns wieder in die Spur setzen, damit wir nicht den Anschluss verlieren. Paulus hat später einmal in Athen zu Menschen geredet und gepredigt. Und das war bezeichnend, die Reaktion der Zuhörer. Und irgendwo finden wir uns da wieder. Ja, da ist ein kleiner Teil wahrscheinlich, wenige, die sagen und ihn verspotten. Ich glaube, dass diese aggressive Gegnerschaft gegen Jesus nicht so oft vorkommt. Aber sie kommt vor bei Einzelnen, die sich entschlossen haben, ihr Leben gegen Jesus zu leben. Es gibt übrigens, wo wir heute Gottesdienst feiern, auch einen Gottesdienst für Atheisten. Nennen sich nicht Gottesdienst, sondern eine Morgenfeier oder eine Sonntagsfeier für Atheisten. Ganz bewusst als Gegenveranstaltung zu dem, was uns in der Christenheit wert ist. Und dann gibt es viele, wahrscheinlich die große Mehrheit, die sagen, wir wollen dich ein andermal hören. Es ist sicher nicht unwichtig, was wir gehört haben. Das ist schon wichtig. Aber für uns nehmen wir das mal heute als genügend, wir gucken uns das mal an, wir schlafen mal drüber, vielleicht kommen wir noch mal drauf zurück, wir melden uns wieder. Und schließlich, einige wenige vermutlich, gehen mit ihm und werden gläubig. Das ist die Reaktion, wie man sich nicht anders darstellen kann. Klare Gegner, klare Nachfolger und eine große Zahl von denen, die irgendwo sich in der Mitte mitbewegen und schwimmen. Auch in unserem Umfeld, unserem Alltag, wenn wir mal unseren persönlichen Lebensalltag bedenken und die Bekannten und Menschen, mit denen wir es zu tun haben, durchchecken gedanklich. Irgendwo werden sie sich in der Mitte einordnen. Und das ist zu wenig. Irgendwann verliert der, der in der Mitte schwimmt, dann doch den Einfluss dessen, was er gehört hat. Von Felix, dem Gouverneur, der Paulus schließlich auch dann zu verurteilen hatte oder weiter an den Kaiser zu verweisen hatte, heißt es, dass er auch sagte, ich will dich noch mal ein anderes Mal hören. Es war interessant, es hat mich sehr gepackt. Aber es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass das auch die letzte Gelegenheit war, die er wahrgenommen hat. Oder dem reichen jungen Mann, der Jesus begegnet, er ging betrübt hinweg. Ende offen. Was ist es daraus geworden? Ist er nochmal zurückgekehrt? Man muss mit allem rechnen, dass er schließlich den Anschluss verloren hat. Oder viele andere Begebenheiten, die uns aus der Geschichte der ersten Gemeinden begeben, bekannt sind. Wenn man nicht bewusst festmacht, dann verliert man Anschluss, dann verliert man den Kurs. Ich möchte drei Dinge eigentlich zu einem Ende bringen und damit nochmal ganz konkret zusammenfassen, was uns aus dieser Geschichte bewegen kann. Da ist zum Ersten die Haltung der Weisen. Und wir haben gesungen, mit den Weisen will ich geben, was ich Höchstes habe im Leben. Vielleicht mit zitternder Stimme gesungen, wenn wir die Worte richtig realisiert haben. Das Höchste, was ich habe im Leben. Sie haben zunächst den Stern gesehen und sind dem Stern gefolgt. Das Stern ist das Zeichen des Weges zu Jesus, der ihnen den Weg zu Jesus zeigt. Und wir haben auch Licht, das uns weist, den Weg zu Jesus. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Also sie haben zunächst mal an der richtigen Quelle gesucht, haben sich an der richtigen Orientierung festgemacht und sind ihm gefolgt. Und dann haben sie sich auf die beschwerliche Reise gemacht. Sie sind gegangen. Sie haben den Weg unternommen. Sie haben das nicht nur wahrgenommen, sondern haben es umgesetzt. Das wenige, was sie von Jesus wussten, das hat genügt, ihnen zu Schritten zu verhelfen. Ich denke, da stocke ich schon für mich selbst. Ja, wir wissen so vieles und ich auch über das, was im Glauben wichtig ist. Tun wir einen ersten Schritt, um das festzumachen, was uns bewegen kann und was uns zu ihm führen kann. Und schließlich, sie haben nicht nur den Weg unternommen, sondern sie haben ihr alles gegeben. Sie schenkten ihm ihre ganzen Schätze, die sie hatten. Also wertvolles Edelmetall, Gold, ist heute noch wertvoll. Weihrauch und Myrrhe, also kostbare Gewürze und Pflanzen der damaligen Zeit. Ausdruck dessen, was an Überfluss, an Gaben, an Reichtum da ist. Und alles das, davon trennen sie sich, um es Jesus zu geben. Nicht aus Askese, um sich möglichst arm zu machen, sondern um zu zeigen, du bist uns alles wert. Sehen, gehen und geben, das ist der Dreiklang, den wir bei den Weisen sehen. Ein zweites, was ich abschließend ansprechen möchte, denken wir an die Blutspur, die Herodes hinterlassen hat. Und bin sicher, das ist natürlich niemanden bei Bethlehem damals unbekannt geblieben. Das war für alle offenkundig. Und vielleicht war es auch für die meisten offenkundig, wer dahinter stand. Aber wer hätte den Mut gehabt, das auszusprechen? Das war Herodes und seine Geheimtruppe. Und müssten wir nicht auch heute den Opfern, zum Beispiel von Kinderentführung, von Massakern im Namen des Islam, nennen beim Namen nennen, wer dahinter steht? Der gewalttätige Islam. Wir haben in unseren Weihnachtsbotschaften, die wir vielfach heute in diesen Tagen gehört haben, immer wieder der Wunsch nach Frieden, das Mitleiden mit den Opfern. Aber wird auch da konkret benannt, was steht dahinter? Wer ist die Ursache all dieses Leidens? Diese sehr ansprechende junge Frau von 32 Jahren ist vielleicht manchen von unter uns schon mal begegnet, bekannt geworden über die Medien. Sabatina James. James, ein Name, den sie sich später gegeben hat, also eine Pakistanerin, die im Alter von etwa 10 Jahren mit ihrer Familie aus Pakistan nach Österreich gekommen ist. Und sie hat in jungen Jahren sich sehr schnell hier wohlgefühlt im westlichen Lebensstil, ganz im Gegensatz zu den Eltern, die das sehr abgelehnt haben. Und denen das zu bunt wurde, dass sie sich hier zu heimisch fühlte. Und sie haben als sie 16 war, sie wieder nach Pakistan zurückgeschickt, eine Koranschule, haben sie zwangsverlobt mit einem Cousin, den sie dann später heiraten sollte, und sie auf die Reise geschickt. Nun, als sie dort ankam, haben die Verwandten ihr den Pass abgenommen erstmal, um sie bei sich zu behalten und in die Koranschule geschickt, in der Erwartung, dass dann irgendwo in Kürze die Hochzeit mit dem Cousin anstehen würde. Und irgendwie gelingt ihr die Flucht. Das bleibt geheim, ich weiß es auch nicht, aber jedenfalls taucht sie dann wieder in Österreich auf bei den Eltern und findet auch Anschluss an einen christlichen Kreis. Sie kommt zum Glauben an Jesus und macht das auch ganz offenkundig deutlich durch eine Taufe. Und das war zu viel für den Vater. Und er sagt in einem Ultimatum, entweder bist du innerhalb der nächsten 2 Wochen wieder zurück beim Islam oder du bist tot. Und das war nicht nur eine Redeweise, das war ernst gemeint. In ihrem Buch »Sterben sollst du für dein Glück« schreibt sie davon, was ihre Lebensgeschichte ist. Und ihr Auftrag ist es und ihr ganzer Einsatz gilt muslimischen Frauen, die zwangsverheiratet wurden oder werden sollen oder die von ihren eigenen Familien lebensbedroht werden. Und es ist kein Einzelfall. Vor kurzem, sie lebt ja im Untergrund mit wechselnden Adressen unter Polizeischutz, hat sie nochmal ein Interview gegeben und dort sagt sie, der islamische Staat, also IS, macht dasselbe, was der Ur-Islam macht. Es ist die Strategie des Propheten Mohammed. Das hören wir in unseren öffentlichen Bekundungen so wenig. Sie hat das Recht, das zu sagen. Sie hat es am eigenen Leib miterlebt und erfahren. Und ihre Botschaft ist, zu benennen, wer ist der Herodes heute? Das würde den Opfern auch Blick und Hoffnung und Richtung wieder geben können. Und noch ein drittes. Die Weisen sagen, wo ist der neugeborene König der Juden? Ein König, den sie da im Stall vorfinden? Wo ist da Majestät, wo ist da Herrlichkeit? Das genauso würden wir fragen. Die Pracht, die Herrlichkeit, der Sieg von Jesus in unserer Gesellschaft. Jetzt über Weihnachten erleben wir ein wenig Narrenfreiheit für Christen. Da darf man sich ausdrücken, darf in die Kirche gehen. Aber das ist dann nachher wieder bald vorbei. Dann gehen wir zur Tagesordnung in unserer Gesellschaft über Jesus. Das spielt keine Rolle, wenn wir ehrlich sind. In unserem Umfeld. Ich meine nicht bei uns persönlich. Aber es heißt, deshalb hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Er hat ihn erhöht, das ist vollendete Gegenwart, das ist perfekt, das ist geschehen. Noch unsichtbar. Sichtbar ist das andere, dass das Christentum eine rückläufige Entwicklung hat. Dass das, was uns im Glauben wichtig ist, immer weniger Geltung hat in unserem öffentlichen Umkreis. Dass es vielleicht immer schwieriger wird, einen klaren Weg zu gehen. Dass wir immer mehr Minderheit in einer Mehrheit sind, die Jesus ablehnt. Aber wir sollten das als Training unseres Glaubens nehmen. Zu sehen und zu bauen auf das, was uns zugesagt ist. Auf die Verheißungen, die stimmen, die einmal gelten werden, die einmal sichtbar werden, auch wenn sie jetzt noch unsichtbar sind. Jesus stellt sich in der Offenbarung, in diesem Buch, gegenüber Johannes, der diese Offenbarung aufschreibt, vor, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Und ich denke, da steckt alles drin. Ja, der Erste vor allem anderen, das, der das Leben geschaffen hat, die Schöpfung ins Leben gerufen hat, das ist der, der am Anfang steht. Aber auch wenn alle anderen Stimmen vorbei sind und vorüber sind und verklungen sind, dann hat er das letzte Wort. Ich bin der Erste und der Letzte. Das ist entscheidend. Wer hat den letzten Zug bei einem Spiel? Der hat die entscheidende Karte. Und ich bin der Lebendige. Ich bin tot geglaubt und für viele für tot gehalten. Aber mir gehören die Schlüssel des Lebens und des Hölle und des Todes. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Wir singen ja gleich das Lied, die Gott lieben, werden sein wie die Sonne. Und in einer Strophe am Schluss heißt es dann, noch verbirgt die Dunkelheit das Licht. Und noch sehen wir den Himmel nicht. Doch die Zeit der Schmerzen wird vergehen und dann werden wir den Vater sehen. Das ist unsere Hoffnung. Amen.